Naja, Atmen brauchst du schon für Unterhaltung.
Dein Bild ist ein bisschen gruselig.
Deine Mutter ist gruselig.
Ja, die auch, aber dein Bild ist gruselig.
Inwiefern?
Ja, hin und wieder stockst du, dann bist du verpixelt und...
Na, das kann die Internetverbindung sein. Ich hatte gestern ja auch schon Schwierigkeiten. Aber ich höre dich gut, also solange das die Audio in Ordnung ist.
Ja, sonst musst du noch rein, ne?
Ja, wir hatten das doch letzte Woche, wo du 2-3 Mal abgebrochen bist.
Ja, genau.
Genau, aber im Moment läuft das ganz gut, habe ich den Eindruck. Ja.
Vormittagszeit, die Leute müssen essen.
Hallo und herzlich willkommen.
Moin moin von mir.
Und frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr, ist schon wieder soweit.
Ist schon wieder soweit, 2025.
Ja.
Hast du dir irgendwas vorgenommen für dieses Jahr?
Habe ich mir was vorgenommen? Das ist eine gute Frage. Möglichst gesund bleiben.
Das ist ein gutes Vorhaben. Hast du dir auch irgendwas vorgenommen, was du auch beeinflussen kannst? Oder mehr beeinflussen kannst?
Ja. Ich habe mir vorgenommen, mit deiner Mutter zusammen möglichst einmal im Monat irgendeine Aktion zu machen. Ob es eine Ausstellung ist oder ob es ein kleines Konzert ist oder einfach nur ein Ausflug. Zum Beispiel nach Nordhorf, ein Schallplattenmuseum.
Na cool. Weiß sie davon schon oder wird sie das jetzt erfahren, wenn sie den Podcast hört?
Nein, das weiß sie tatsächlich schon. Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Das wäre lustig.
Ja. Und bei dir?
Ich habe keine Pläne. Ich habe...
Überhaupt keine?
Nein.
Doch so viel.
Vielleicht, nee. Das ist aber okay. Bisher, ist es eigentlich, glaube ich, jedes Jahr schon so gewesen, dass ich keine festen Ziele mir vornehme, sondern gucke, was das Jahr so bringt. Vielleicht sollte ich mir mal was vornehmen, aber ich habe jetzt ad hoc tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht.
Allerdings habe ich jedes Jahr wieder auf neue das Gefühl, dass diese Vorhaben, die man sich wirklich in Gedanken vornimmt, am Ende des Jahres nicht so viel von übrig ist. Beziehungsweise viele Dinge noch da sind, die man nicht gemacht hat.
Ja, ich glaube aber auch, ich kann da nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin halt nicht so der Typ Mensch, der so viel plant vorher.
Nö, das ist bei mir genauso.
Ich habe meine klaren Strukturen und die laufen super und da habe ich gute Planung und Organisation drin und dann alles darüber hinaus, das kommt dann, wie es kommt.
Ich überlege immer und sage, das möchte ich gerne machen, aber letztendlich ist ja alles ein Kann und nicht ein Muss.
Es gibt viele Dinge, die ich einfach weitermachen möchte, wie ich sie gemacht habe.
Das hört sich aber doch schon mal gut an. Dann scheinst du ja mit gewissen Dingen noch zufrieden zu sein.
Genau, so gerade so beruflich, da laufen viele Dinge gerade ziemlich gut. Jetzt im so nach dem Motto mit diesem Work-Life-Balance und so, dass ich jetzt für mich genau gefunden habe, wie ich arbeite, damit ich dann halt nicht bis abends in die Puppen am Schreibtisch sitze, sondern wenn ich nach Hause gehe, dann auch Feierabend machen kann. Und das möchte ich gerne weitermachen.
Also doch ein Vorhaben.
Ja, also ich gerne so weitermachen wie bisher. Das ist okay. Mein Vorhaben. An manchen Stellen vielleicht an manchen Schrauben noch ein bisschen drehen, aber ansonsten so eine Grundlage ist einfach jetzt da. Die gefällt mir ganz gut.
Das hört sich gut an.
Genau. Da bin ich gespannt, wie das Jahr für uns wird.
Ja, ich denke mal genauso spannend wie die anderen Jahre alle. Es sind ja schon ein paar aufgelaufen, bei mir zumindest. Und da denke ich, jedes Jahr hat seinen eigenen Charakter.
Mhm.
Letztendlich ist es ja so, dass das jedes Jahr irgendwo spannend ist.
Ja, besonders natürlich auch. Jetzt kommt die mega Überleitung. Weil ihr ja dieses Jahr haben du und Mama ja einen besonderen Jahrestag.
Ach ja, da war was.
Mhm.
50 Jahre verheiratet.
Mhm. Das heißt, wenn man gut rechnen kann, dann vor 50 Jahren, dann sind wir in den 1970ern.
Richtig.
Oh, und das ist ja unser neues Thema. 75. Und da habe ich nämlich, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf heute, habe ich festgestellt, dass ja jetzt so die Zeit anbricht, in der du sehr viele Erinnerungen haben könntest und auch viel persönliche Erlebnisse hast, die wir nicht alle auseinanderschlachten müssen, aber 2, 3 Sachen. Weil wir haben ja Deutschland in den 1970ern, ist ja auch du in den 1970ern, ne?
Ohne Frage.
Zweifelsohne.
Ohne Frage, zweifelsohne und überhaupt.
Dadurch, dass du und Mama es jetzt geschafft haben, 50 Jahre schon verheiratet zu sein, wäre die allererste Frage, wie ist es dazu gekommen?
Zum Verheiratetsein?
Ja.
Also wir waren also relativ jung, 20 Jahre alt, als wir geheiratet haben.
Aber kennengelernt habt ihr euch wann?
Kennengelernt haben wir uns 3 Jahre vorher.
Also 72.
Ja.
Wir könnten ja jetzt einmal damit anfangen zu überlegen, was für eine Art von Mensch du warst, als du oder bevor du Mama kennengelernt hast.
Naja, ich will mal ganz vorsichtig sagen, ich war nicht so ganz ohne gewissen Ruf weg, was die Damenwelt anging. Und ich war eigentlich hinter jedem Rock her, der nicht bei 3 auf dem Baum war.
Genau.
Und es gab damals noch die Gaststätte um die Ecke mit dem großen Tanzsaal hinten dran. Und da habe ich sie kennengelernt. Mein Kumpel und ich standen an der Theke. Deine Mutter war das erste Mal da. Und ich habe sie gesehen und habe zu meinem Kumpel gesagt, und da lässt du die Finger von, das ist heute Abend meine.
Heute Abend.
Ja klar, wir haben nie über den Abend hinaus gedacht.
Ja.
Und er hat sich tatsächlich auch mal dran gehalten. Und dann ging die Live-Musik los und der Tanz begann richtig schön. Klassischen 4-Mann, 4 oder 3? 3. 3-Mann-Kapelle, die damals so die gängigen Schlager, Gassenhauer und so weiter gespielt haben. Jo. Dann habe ich sie aufgefordert und ihre Freundin, das habe ich dann von deiner Mutter erfahren, hat dann im Nachgang oder währenddessen nochmal eben zu ihr ganz leise gesagt, lass die Finger davon, das ist ein ganz schlimmer.
Hm, na, wenn du schon Ruf weg hattest.
Das hat dann den Ehrgeiz deiner Mutter dann angestachelt und hat gesagt, mal gucken, mach mir mal ein eigenes Bild. Ja, und dann haben wir getanzt und haben schönen Abend gehabt. Allerdings musste sie schon um 22 Uhr zu Hause sein. Und wenn man bedenkt, dass der Tanz um 20 Uhr losging, hatten wir also nicht ganz so viel Zeit. Mhm. Also verabredet für den nächsten Abend, sprich den Sonntagabend, in einer anderen Tanzgaststätte. Und da wäre sie mir fast abhanden gekommen.
Weil?
Weil ich war schon da. Sie hat eine Cousine, die damals die Friseurlehre gemacht hat. Und sie war da Modell. Also deine Mutter. Und die hatte anstatt die langen Haare vom Abend vorher mit einmal kurze auf dem Sonntag, was mich im ersten Moment doch arg verwirrt hat.
Ja.
Denn ich habe also immer so ein bisschen gelauert da, wann kommt sie? Und dann habe ich glaube, es war der Mantel, den sie trug, den habe ich, glaube ich, wieder erkannt. Naja, Mensch, das ist sie doch. Und dann bin ich hinterher. Wenn ich das an dem Abend nicht gemacht hätte, dann wärst du wahrscheinlich heute auch nicht auf der Welt. Ich hatte also damals auch die Einstellung, ich laufe doch nicht hinterher.
Mhm.
Und weil an dem Abend mein Kumpel nicht dabei war, konnte ich es ausnahmsweise mal machen, um einfach mal zu fragen, ey, willst du schon wieder weg? Naja, und so hat sich das Ganze dann auf 50 Jahre verheiratet sein, bis auf 50 Jahre verheiratet sein, hochgeschaukelt.
Und der Rest ist Geschichte.
Der Rest ist Geschichte, ja.
Cool.
Ja, es war schon spannend. Vor allen Dingen, was so schön war, war die Möglichkeit, schon um samstagsabends, sonnabends um 20 Uhr tanzen gehen zu können.
Hm.
Und da wir ja in einer mittelgroßen Stadt gewohnt haben, der Tanz ging bis circa 1 Uhr, halb 2, manchmal sogar bis 2 Uhr morgens in der Gaststätte, dann war der Schluss. Und dann hat man dann eben seine Kumpel und Freunde und was weiß ich dann eingepackt und ist dann nochmal bis morgens um 6 in die Stadt. Wochenende pur, ne?
Das war ein langer Abend, muss ich sagen.
Ja, hat aber in dem Alter wirklich absolut nicht gestört.
Ja, obwohl, muss ich auch sagen, also bei uns gab es ja dann die Kneipe in dem Sinne nicht, sondern wir haben anderweitig vorgeglüht, aber wir haben uns auch meistens um 7, 8 Uhr abends getroffen, um dann halt später dann in die Disco zu denen gehen, aber war ein ähnlich langer Abend.
War schön.
Aber insofern passte das bei euch beiden gut.
Ja, und das war wirklich, oder es ging wirklich sehr, sehr schnell. Die Frau hat mein ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt.
Dass du ein Draufgänger vorher warst?
Ja, aber ich habe es nicht gemerkt.
Dass du ein Draufgänger warst?
Nein, dass das Weltbild sich mir mal verkehrt hat.
Ach so.
Ne, ich habe insofern nicht gemerkt, weil ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, dass das eine Person war, mit der ich von Anfang an reden konnte. Also nicht nur feiern und tralala und hast du nicht gesehen, sondern es hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass es passt.
Das ist doch schön.
Ohne Wenn und Aber.
Ja, zeigte sich dann ja auch erstmal 3 Jahre später durch die Hochzeit.
Ja.
Und dann in den 1970er Jahren habt ihr auch dafür gesorgt, dass ihr nicht dazu beitragt, dass die Geburtenrate runtergeht.
Nö,
Denn nee, meine drei ältesten Geschwister sind ja auch in den 70ern geboren.
Ja, wir wollten aber Kinder. Also wir wollten von vornherein Kinder. Wir haben auch nicht heiraten müssen. Wir haben geheiratet, das haben wir, glaube ich, schon mal eher erzählt, weil es damals bei dem Vermieter, wo wir unsere erste Wohnung bekommen haben, die Forderung bestand nur an Verheiratete.
Ja, das ist ganz eindeutig eine gute Überleitung zu generellen Situationen in Deutschland. Denn die Änderung des Familiengesetzes, die gab es erst 1977, wo das Gesetz geändert wurde, dass der Mann nicht pauschal zuständig ist für den Unterhalt und die Frau für die Familie und den Haushalt. Also es ist 2 Jahre später nach eurer Hochzeit erst tatsächlich im Gesetz festgehalten worden.
Da kann man mal sehen, wie lange dieses alte, konservative Bild aufrechterhalten worden.
Genau, das liegt unter anderem halt auch daran, dass es dann 1970er Jahre diese Frauenbewegung gab, ne? Wo dann auch das Rollenverständnis für die Frau ein bisschen geändert werden sollte. Und das Thema hatten wir ja auch schon mal, von wegen, dass Frauen arbeiten gehen dürfen und dass Frauen halt auch ein eigenes Konto eröffnen dürfen und so weiter. Ja. Das sind alles Dinge, die dann auch da nochmal gepusht wurden durch diese ganze Situation.
Aber die 70er waren ja sowieso spannend, ne?
Ja, das ist das Witzige daran. Die 70er, die 60er, die 50er, die haben alle irgendwie so einen Stempel für sich, finde ich. Und ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber wenn ich mich jetzt immer mit diesen ganzen Jahren auseinandersetze, es hat so, Jahrzehnte haben alle irgendwie so einen besonderen Charakter. Und das ist eine Sache, die ich heutzutage ein bisschen vermisse.
Ja.
Dass man sagt von wegen, du hast diese Idee des, also du hast natürlich, das ist natürlich nichts Schönes, aber in den 50er Jahren die Nachkriegszeit, du hast in den 60er Jahren das Gefühl des Aufbruchs, du hast in den 70ern jetzt den gesellschaftlichen Wandel noch ein bisschen und auch gerade in Deutschland, da komme ich gleich nochmal zu, auch den politischen Wandel. Und jetzt, was sind wir eigentlich jetzt? Was ist unsere Identität in den 20er Jahren der 2000er?
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss man wahrscheinlich eine ganze Weile drüber nachdenken, um da auch vernünftige Antworten zu finden. In den 70ern, da war auch politisch im Prinzip alles extrem in Bewegung und auch spannend. Es gab ja noch den Kalten Krieg, insofern Ost-West, die Mauer war da. Ich erinnere mich auf jeden Fall an den Kniefall von Willy Brandt, der erste Mal dadurch ja im Prinzip zugegeben hat, dass wir böse Fehler gemacht haben oder dass Deutschland böse Fehler gemacht hat und dem Polen dann praktisch signalisiert hat, ja, wir wissen um unsere Schuld. Und das fand ich also extrem bemerkenswert und das war, glaube ich, 1970, ne?
Ich glaube ja, 1970. Das und Willy Brandt ist insofern auch besonders, weil er der erste Bundeskanzler der SPD war.
Ja.
Und so ein bisschen an Anlehnung an jetzige Zeiten, die haben es geschafft, zusammen mit der FDP zusammen eine Regierung zu bilden. Ich greife das jetzt nur mal kurz vor. Die FDP war hinterher aber auch mehr oder weniger mit daran beteiligt, dass die SPD oder die sozialdemokratischen Regierungen nicht so ganz erfolgreich waren.
Ja.
Was jetzt vielleicht auch ein bisschen an heutige Zeiten erinnert.
Nicht nur an heutige Zeit. Diese kleine Partei hat für mich immer den Makel des Fähnlein im Windes gehabt. Wobei ich sagen muss, dass in den 70er Jahren wirklich auch bei der FDP großartige Politiker waren. Wenn ich an Walter Scheel denke zum Beispiel. Ne? Oder an Baum. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie jetzt alle hießen. Aber es waren einige wirklich sehr große, hier Genscher, nicht zu vergessen. Es waren einige großartige Politiker dabei. Nur, es war immer dann, wenn für mich gefühlt die Sache ein bisschen schwierig wurde, dann hängte sie das Fähnlein ein bisschen woanders hin, wo es dann wieder einfacher wurde. Mhm. Und die jüngsten Ereignisse haben es im Grunde genommen wieder bestätigt.
Ja. Das ist leider so. Das Ding ist, Willy Brandt, finde ich, und das ist auch eine Sache, die man heutzutage noch deutlicher feststellt, Willy Brandt ist eine Persönlichkeit. Ja. Eine Persönlichkeit, die für was steht und für was einsteht auch. Und das ist auch wiederum etwas, es ist nicht nur er, da sind auch viele andere noch dabei, auch aus der Zeit und auch später noch. Ich habe letztens einen Comedian gesehen auf TikTok, der sagte sowas im Sinne von, Donald Trump wurde jetzt gewählt und wenn er wissen will, wie man nicht bemerkt wird, dann sollte er sich an Olaf Scholz wenden.
Ja.
So, das ist der, den man einfach nicht bemerkt. So, und das ist schade für einen Vertreter des Landes. Also ich finde eine Persönlichkeit, nicht, dass ich jetzt Donald Trump gut finde, aber so jetzt unsere alten deutschen Politiker, wo ich sage, da, wenn ich an den Namen höre, dann denke ich an etwas. Und bei Willy Brandt ist es zum Beispiel der Kniefall.
Eben. Und das war ja auch letztendlich die Initiative bzw. Startschuss dann letztendlich für die Ost-West-Verträge und so weiter. Ne?
Aber das ist genau der Punkt, nämlich dass wir hatten über diese ganzen Spannungen auch Ost-West gesprochen, auch aus den 60er Jahren, den Kalten Krieg und das Ganze. Und Willy Brandt als erster Bundeskanzler der SPD hatte eine neue Ostpolitik, und zwar die Annäherungswünsche, wodurch dann auch der Warschauer Vertrag unter anderem entstanden ist und so weiter. Mhm. Und der Warschauer Vertrag, das 1970, wo die Oder-Neiße-Grenze anerkannt werden sollte, ja, unter anderem. Und bevor dieser Vertrag unterschrieben werden sollte, ist er dann nach Polen gefahren und ist dann beim ehemaligen Warschauer Ghetto gewesen. Und da gibt's dieses Ehrenmal der Helden des Ghettos, also Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Und dort hat er einen Kranz hingelegt, ist zurückgetreten, und dieses Video findet man auch überall im Internet, ist zurückgetreten und dann völlig überraschend auf die Knie gefallen.
Ja.
Und das ist so symbolträchtig, weil es dieses Gefühl erzeugt, wir erkennen unsere Schuld an. Und das tut mir leid.
Ja, und um Verzeihung bitten, um Entschuldigung bitten, wie auch immer, ne?
Und es ist bis heute nicht klar, ob das geplant war oder ob das ihm in dem Moment spontan eingefallen ist.
Ich glaube eher, dass es eine spontane Geschichte war. Also ist meine Meinung.
Wenn man das Video sieht, dann ist es auch, also ich habe so das Gefühl, so dieses zuckende Gefühl, so nach dem Motto, weißt du, ja, so dieses, ich mach das jetzt.
Ja, es hat ja danach einen Aufschrei in der deutschen Politik gegeben.
Ja, das fanden ganz viele, also fast die Hälfte der Deutschen fanden das absolut nicht in Ordnung, dass er das gemacht hat. Es hat ganz vor große Kontroverse gegeben.
Und vor allen Dingen auch CDU, CSU, ne? Das waren ist ja nun mal die konservative Kraft gewesen. Auch heute noch, ist auch klar, aber da waren die absolut nicht mit einverstanden, dass er das gemacht hat. Und deswegen glaube ich schlicht und ergreifend, das war spontan. Er hat in dem Moment das Bedürfnis gehabt, das zu tun. Und ich auch da bin, man mag mich gerne korrigieren, der Meinung, dass das mit Anlass war, dass er 1971 war das, glaube ich, da den Friedensnobelpreis bekommen.
Den hat er dafür gekriegt, ja, das stimmt. Den hat er 71 für diese Handlung bekommen.
Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Zweite Weltkrieg war ja noch nicht lange vorbei. Mhm. Und dann wird ein deutscher Bundeskanzler mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Also mehr kann man ja gar nicht mehr leisten.
Ja, vor allen Dingen ist es ja anscheinend, auch wenn es innerhalb der deutschen Bevölkerung nicht gut angesehen wurde, dass er das gemacht hat, international hat es ja absolut den richtigen Effekt gehabt.
Ja, auf jeden Fall.
In allen Reiten. Aber es lag halt auch unter anderem daran, dass dann innerdeutschland es dann zu Unstimmigkeiten kam und zum Beispiel auch Leute aus der FDP sind abgewandert in die CDU, weil die mit Brandt nicht einverstanden waren.
Ja.
Wodurch die ja dann die absolute Mehrheit verloren haben oder die Mehrheit verloren haben und dadurch dann das erste Misstrauensvotum entstanden ist, was ihm gegenüber geäußert werden sollte. Aber das hat er bestanden, die Probe.
Ja.
Er ist nicht abgewählt worden, sondern er konnte standhalten und es fehlten, glaube ich, 2 Stimmen für den anderen, um Bundeskanzler zu werden.
Dumm gelaufen.
Ja. Es hat sich aber dadurch nichts an der Mehrheitsfrage geändert und also trotz der Tatsache, dass er drin geblieben ist. Und deswegen hat Brandt selber nochmal ein paar Monate später eine Vertrauensfrage gestellt, weil die auch bewusst Neuwahlen herbeiführen wollten.
Ja, das war ja dann genau das gleiche Prozedere wie jetzt.
Ja, nur dann gab es Bundestagswahl und rate mal, wer Kanzler wurde. Willy Brandt. Nein. 72 ist er halt wieder einfach zum Kanzler gewählt worden. Er hat dann gesagt, von wegen, lass mal Neuwahl machen, Vertrauensfrage, schwuppsiwupps, er war wieder Kanzler. Ja. Und dann kommt etwas, was ich für Politiker immer eine ganz, ganz große Geste finde. Also Menschen in Machtpositionen, wenn sie die freiwillig abgeben. Weil Brandt ist zurückgetreten. April 74, ja, gab es einen Skandal mit einem von seinen, mit seinen Mitarbeitern. Der war Spion der DDR und dann hieß es von wegen, er könnte ja jetzt angreifbar sein, weil er total viel Persönliches weiß von Willy Brandt. Und dann hat Willy Brandt gesagt, so, dann bin ich mal weg. Es wird aber auch spekuliert, dass es gesundheitliche Gründe hatte.
Spekulationen gibt's immer.
Ja, das sind die 2.
Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber es war schon ein großer Faktor, diese Guillaume-Affäre.
Genau.
Denn der Mann, der war ja nun immer und überall dabei. Und man kann auch in Dokumentationen sehr, sehr gut nachverfolgen, welche Informationsmöglichkeiten der für die damalige DDR gehabt hat.
Mm-hmm. Und weißt du, wer dann folgte als Bundeskanzler?
Ja, ich meine, das war Schmidt-Schnauzer, ne?
Genau, Helmut. Der Helmut, über den wir ja Anfang der 60er schon mal gesprochen hatten.
Ein großartiger Mensch.
Flutkatastrophe in Hamburg. Ein Hamburger
halt, ne? Ein ganz, ganz großartiger Mensch, der viele Dinge gesagt hat, die heute noch Gültigkeit haben.
Ja, er unter anderem halt auch Bundeskanzler war, während in Deutschland der Wirtschaftsrückgang ganz, ganz stark zugenommen hat und die Ölkrise stattgefunden hat und die Terrorismusproblematik immer schlimmer wurde. Mit der RAF zu der Zeit.
Ja.
Aber er ist bei der ganzen Terrorismusfrage, hat er einen ganz harten Kurs gefahren und hat gesagt, ich lasse mich nicht erpressen oder wir lassen uns nicht erpressen. Und das stößt vielleicht auch nicht auf die besten Stimmen immer, aber das ist natürlich eine eindeutige Aussage, ne?
Ja, die Terrorismusgeschichte war, soweit ich das noch in Erinnerung habe, gerade für diese sogenannte Linksregierung. Der linke Terror war damals die größte Herausforderung.
Mhm.
Und das hat zig Jahre gedauert, bis das nicht mehr so präsent war. Baader-Meinhof sagt ihr auch bestimmt.
Baader-Meinhof, ja, ich wollte gerade sagen, das kommt mir sogar noch bekannt vor, die Thematik. Ich meine im Sinne von, dass es sich dann in die späteren 80er Jahre noch reingezogen hat. Also das ist ja ein jahrzehntelanges Thema gewesen. Es war ja nicht nur jetzt Ende der 70er oder in den 70ern. Das war langes Thema. Aber
ja, aber in den 70ern, da war in dem Bereich richtig was los.
Was eigentlich zu den 80er Jahren gehört, aber jetzt nochmal zu sagen ist, weil wir gerade bei dem Thema sind, dass Schmidts Regierung sein Ende fand, weil alle FDP-Politiker geschlossen zurückgetreten sind. Was natürlich dazu führte, dass man nicht mehr arbeiten konnte. Und zwar sind sie zurückgetreten, weil man sich in der Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht einig war. Kommt dir das bekannt vor?
Ja.
Aber heute musste jemand gefeuert werden, da tritt man nicht zurück.
Da tritt man nicht zurück, da hat man auch wenig, ich sag mal, nicht ganz so viel Rückgrat wie damals.
Und dann gab es dann halt nach diesem Rücktritt gab es wieder ein Misstrauensvotum. Und da nach Schmidt ist dann Helmut Kohl gefolgt, der lange an der Macht war.
Oh ja.
Er war so lange an der Macht, dass ich eine Zeit lang als kleines Kind gedacht habe, das ist immer so, das ist quasi wie ein König.
Ja, das ist ja im Grunde genommen auch bei vielen jungen Leuten heute so. Die kannten ja nur Angela Merkel.
Ja, genau. Also, ja, das ist dann so, wir haben halt nur eine Regierung.
Ja, die sind geboren worden und wie sie dann 16 waren, da war die immer noch da.
Ja, also, genau.
Die mussten erstmal überlegen, wie Demokratie jetzt geht.
Genau, wie ich darf wählen. Was spannend ist, ist die Ölkrise auch noch?
Ja, Ölkrise, kann ich mich dran erinnern, autofreier Sonntag.
Genau, weil es nämlich tatsächlich eine Maßnahme, also die Ölkrise kam oder resultierte aus dem Krieg im Nahen Osten. Der wurde ausgelöst durch den Jom Kippur-Krieg, Ägypten und Syrien gegen Israel. Und dadurch sind dann die Ölpreise explodiert. Und es wurde weniger Öl gefördert aufgrund des Krieges und die Länder, die Israel unterstützen sollten, damit unter Druck gesetzt werden. Weniger Öl heißt mehr Nachfrage, heißt höhere Preise. Das ist das Prinzip von Wirtschaft.
Eben, also da mit der Preispolitik ist klar, die Effekte sind klar.
Und
ich kann mich an Bilder erinnern in der Tagesschau, wo die Leute dann sonntags dann Bratwurst gegrillt haben auf der Autobahn, ne? Zum Beispiel.
Auf der Autobahn spazieren waren.
Auf der Autobahn spazieren waren, mit dem Fahrrad gefahren sind, auf der Autobahn und so weiter. Also ich sag mal so, nachdem der erste große Aufschrei vorbei war, haben die Leute dann das Beste draus gemacht. Und
das hat mich auch ein bisschen an Pandemiezeiten, ne?
Ja, ist ja so. Vor allen Dingen, wenn man dann erstmal den Frust ablassen kann, dann hinterher, dann macht man eben halt das Beste draus.
Ja. 1973 befinden wir uns damit jetzt mit der ganzen Sache und ich finde es irgendwie persönlich ein bisschen amüsant, muss ich sagen, dass du hast diese riesengroße Krise, du hast einen Krieg, du hast viele Länder, die gegen andere Länder angehen, also es ist ja wirklich eine sehr ernste Situation und die Maßnahme, die getroffen wird, ist, ihr dürft jetzt sonntags nicht mehr fahren.
Ja.
Das finde ich irgendwie lustig, keine Ahnung. 1973 gab es 4 Sonntagsfahrverbote. Aber es ist auch spannend, zusätzlich dazu gab es auch noch die Temporeduzierung auf der Autobahn, ne? Dass man nur noch 100 fahren durfte und 80 auf der Landstraße.
Aber es hat ja auch damit dazu geholfen, dass man dann eben halt auch weniger verbraucht hat, ne?
Ja, das stimmt. Also das Sonntagsfahrverbot war jetzt nicht so ausschlaggebend für das Überwinden der Krise.
Aber unterm Strich, glaube ich, Es war ein Zeichen.
Das Problem mit dieser Ölkrise war halt, dass es die Problematik der Wirtschaft nochmal ein bisschen verstärkt hat, weil es wurde tatsächlich einer der Gründe, warum eine Wirtschaftskrise in den 1970ern festgestellt wird, ist pauschal die Aussage, es wurde einfach weniger gekauft. Die Leute hatten halt einfach weniger Lust zum Shoppen.
Ja.
So, und dann passiert das, dass es rückgängig ist.
Und die Frage ist, ist das schlimm für die Leute? Nee. Das ist schlimm für die Wirtschaft, ja, aber nicht für die Leute.
Ja, das ist also Bruttosozialprodukt, Inflation, das sind natürlich Inflationseffekte, den man dann als Arbeitnehmer auch hat, das ist klar. Aber Gegenmaßnahmen, Investitionen, Subventionierung, Staatsverschuldung. Aber in 1975 heißt es schon wieder, dass es dann da einen Tiefpunkt gab und dann zum Beispiel die Außenwirtschaft sich dann nach 1975 schon wieder positiv entwickelt hatte. Mit Export und Import.
Man kann doch aber jetzt daran tatsächlich auch sehen, wie sich das ähnelt, die Situation heute, mit dem, was schon mal in den 75ern war. Was ich immer so bedenklich finde und wirklich auch schlimm finde, ist, dass jeder oder viele einfach so tun, als wenn das jetzt verursacht worden ist durch bestimmte Personen, durch eine bestimmte Politikrichtung im eigenen Land. Es ist doch alles schon mal da gewesen. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir immer nur weiter nach oben, 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 dass alles steigt, steigt, steigt und alles besser wird. Nein, das funktioniert eben halt nicht. Ganz einfaches Beispiel. Wir haben immer wieder Tarifrunden. Das ist absolut richtig so. Die müssen so sein. Die Gewerkschaften haben nach wie vor ihre Berechtigung. Aber jede Lohnerhöhung, die nicht im vernünftigen Rahmen ist, zieht doch auch zwangsläufig wieder höhere Preise nach sich. Die Unternehmen werden es doch immer wieder umlegen.
Ja, ja. Also es ist eine bedingt das andere. Aber eben, was ich an der Stelle, was du gerade sagtest, auch immer wieder für mich feststelle, was ich nachvollziehbar finde als Überlegung zur Entwicklung von Gesellschaft, ist, dass es halt zyklisch passiert. Es ist ein Kreislauf. Ja. Es ist niemals eine gerade Linie von A nach B, sondern es ist ein Kreislauf, wenn es wächst, wächst, wächst und dann irgendwann muss es wieder abfallen.
Ja.
Und dann weißt du, wenn es eine Wellenbewegung ist, lass es das sein. Aber
das ist Grunde genommen genau das, was ich auch gemeint habe.
Genau, du hast Strukturen, die sich einfach wiederholen, weil der Mensch an sich sich ja nicht viel ändert. Er schreitet voran, aber es ist ja nicht so, dass der Mensch plötzlich ein anderes Sein hat. Und dann hast du jetzt halt die Krisen, die jetzt sind halt auf andere Art und Weise da, aber sie ähneln doch schon dem, was man früher hatte, nur auf anderer Grundlage.
Die Bedingungen sind andere, die Umgebung ist eine andere, aber von der Sache her wiederholt es sich.
Genau. Und das ist eigentlich so der Punkt, dass man sagt, von wegen Wirtschaftskrise, ja, das gab es und dann hat sich die Wirtschaft wieder weiterentwickelt und dann hat sie sich wieder aufgebaut. Was aus den 70er Jahren unter anderem auch rauskam, war die 38,5-Stunden-Woche. Die wollten unbedingt die 35-Stunden-Woche haben in den Verhandlungen, aber es gab bis dahin dato da die 40-Stunden-Woche und dann haben sie sich auf 38,5 geeinigt.
Ja, und das war damals ein großer Fortschritt.
Ja, was auch in der Zeit ganz groß gewesen ist, sind die Anti-Atomkraftbewegungen, weil Planung und Bau von ersten Atomkraftwerken sich da ergab in den 70er Jahren, weil Atomkraft eins der günstigsten Energiewender ist, einfachsten Energie zu gewinnen.
Das Problem ist ja auch weniger die Energie, das Problem ist die Entsorgung, also das, was hinten rauskommt.
Ja.
Der Müll.
Ja, und bei Atom oder bei radioaktivem Material, was ja da benutzt wird in Atomkraftwerken, da ist ja, was weiß ich, die Halbwertszeit von so einem Ding ist ja Millionen Jahre oder so, keine Ahnung. Ja, damit es nur sich halb auflöst. Ja, also so lange, dass du das irgendwo hinstellen musst, damit es einfach sein kann, damit es irgendwann kaputt geht. Und
vor allen Dingen sicher hinstellen, ne? Ich meine, das ist die Standortsuche ist ja nicht umsonst immer noch flott im Gang.
Ja.
Aber wo willst du da wirklich sicher mit hin? Und vor allen Dingen, wer garantiert es, dass es sicher ist?
Ja, weil du hast...
Da habe ich meine berechtigten Zweifel.
Ja, du hast ja halt auch einfach die... Das ist natürlich in den 70er Jahren noch nicht so präsent, aber den Leuten war ja bewusst, was es anscheinend bedeutet mit Atomkraft.
Ja.
Weil du hast die Katastrophen, die dann in den späteren Jahren passiert sind. Du weißt um die Gefahr von diesen Sachen. Kennst du das Buch Die Wolke?
Ich meine, ich habe es gelesen, ja.
Habe ich in der Schule gelesen. Da geht es halt auch um einen Atomunfall ähnlich in Richtung, also wie auch so wie ein junges Kind halt mehr oder weniger das erlebt. Es ist einfach problematisch, wenn die Forschung noch nicht so weit ist, zu wissen, wie man mit dem Resultat umgehen soll, es dann trotzdem zu pushen. Das Bild in den Köpfen der Menschen bleibt ja gleich.
Absolut. Und allein der Begriff Atomkraft,
ja.
Der sorgt ja schon dafür, dass pauschal gewisse Bevölkerungsgruppe in Panik gerät.
Ja, und überleg mal aber auch, wenn wir drüber nachdenken, Atombomben sind ja eigentlich die einzigen Momente bis dato, die die Leute mit Atom verbinden.
Ja, ja.
Fukushima und
Hiroshima, ja.
Genau. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute da Sorge vorhaben, aber die haben es halt gemacht. Also wir haben ja auch lange Zeit in der Nähe von einem Atomkraftwerk gelebt. Und ich fand es auch immer scary. Also ich muss sagen, ich finde es auch immer sehr gruselig. Eine Sache, jetzt wo wir gerade noch bei der Ölkrise waren und dem Nicht-Auto-Fahren dürfen, ne? Da ist mir etwas in die Hände gefallen, da musste ich an dich denken.
Ne?
Und zwar, seit 1970 besteht die Anschnallpflicht in Deutschland.
Ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Seit 1974 wurden die auch in Neuwagen eingebaut und seit 76 erst, ich sage absichtlich erst, müssen auch alle Mitfahrer in einem Auto sich angeschnallt haben.
Ja, und eine Einschränkung, da gab es zwar die Anschnallpflicht, aber bis nach 75, ich glaube so 76, 77, waren Taxis davon ausgenommen.
Ja.
Taxifahrer mussten sich nicht anschnallen. Und da ich zu der Zeit eine gewisse Zeit beruflich Taxi gefahren bin, es war eine meiner schönsten Zeiten, muss ich dazu sagen. Aber wir hatten keine Anschnallpflicht. Und wie das dann kam, dass auch in den Taxis die Fahrer sich anschnallen mussten, bin ich Sturm gelaufen, genau wie meine Kollegen, weil wir gesagt haben, das geht ja gar nicht. Rein, raus, anschnallen, nicht anschnallen. Und heute ist es doch so, dass man es gar nicht mehr real wahrnimmt. Man nimmt es ja gar nicht. Das ist so eine Gewöhnung, dass man automatisch den Gurt nimmt und sich anschnallt. Aber damals war es eben halt, nein, das geht gar nicht.
Wie war das Einschränkung der Persönlichkeitsrechte?
Ja gut, das haben wir dann gerne genommen, ne?
Also kennen wir heutzutage auch aus verschiedensten Sachen. Sobald die sagen, ihr müsst dies, ihr müsst jenes, Einschränkung der Persönlichkeitsrechte. Ich bin da drauf gekommen, unter anderem, weil halt auch in den 70er Jahren die Helmpflicht eingeführt wurde.
Ja, es ist ja immer so, allein dieses Wort muss reicht ja schon aus, gerade in den 70ern zu sagen, was willst du? Ich muss gar nichts.
Das finde ich so paradox einfach, aufgrund der Tatsache, wir haben ein ganz dickes, fettes Gesetzbuch, wir müssen ganz viel. Ne? Also ja. Es ist ja nicht so, dass wir hier rumgehen und Sodom und Gomorra und Mord und Totschlag durchführen, sondern wir halten uns alle ans Gesetz, wenn wir in unseren Alltag leben. Da finde ich es überraschend, dass irgendwas geändert wird und die Leute aus Sturm laufen.
Ja, aber das sind die einzigen Möglichkeiten, das zu tun.
Aber ich finde auf der anderen Seite halt auch einfach diese Tatsache, weil es für mich natürlich das Normalste der Welt ist, einen Helm zu tragen und einen Anschnaller zu benutzen. Die Tatsache, dass die Fortbewegungsmittel so fortgeschritten waren, dass man halt Autos hatte oder Motorräder oder Roller oder was auch immer, Fahrräder von mir aus, aber der Mensch nicht imstande war zu verstehen, dass die Dinger ja super gefährlich sind und man den Körper schützen muss für den Fall eines Unfalls, das finde ich schon sehr amüsant.
Ich sag nur Eingriff in die Persönlichkeit.
Wie viele Anschnaller jetzt bis heute Leben gerettet haben, das ist, glaube ich, nicht mehr zählbar.
Ja. Ist ja alles richtig. Nachdem es dann nicht mehr ging, haben wir uns ja auch zufrieden gegeben.
Ja, und stand ich an der Bushaltestelle und dann sind die Linksabbieger sind da so längs gefahren und das, ich habe gedacht, da sitzen manchmal so viele, so kleine Persönchen drin in so einem riesen Gefährt. Na, es ist gut, dass die sich schützen für den Fall, dass was passiert. Also deswegen, ich finde es super lustig, dass man sagt, wie könnt ihr es wagen, mich zu schützen?
Untersteht euch.
Ja, Frechheit. Geht gar nicht. Ja,
nee, so nicht. Nee, das weniger.
Und ja. eine Sache noch, die ich auch sehr spannend finde und die, von der ich von dir und von Mama auch schon mal gehört habe, ist, dass eine Sache, die für mich ganz normal ist heutzutage oder viele von meiner Generation normal ist, Ihr wart von jetzt auf gleich volljährig.
Ja. Lass mich mal eben gucken, wann ist denn das gekommen?
Ihr wart 19.
Ja.
74?
Das waren 74, genau. Habe ich jetzt gerade gerechnet.
Ich glaube, es war 74, weil du sagtest, ihr sagtet immer, ihr wart 19.
Ja, naja. Es galt ja damals noch das Volljährigkeitsalter von 21.
Mhm.
Und dann hatte man beschlossen, das zu senken auf 18.
Genau.
Und dann von einem Tag auf den anderen waren wir volljährig. Uns wurde ja die ganze schöne 21-Jahres-Volljährigkeitsfeier genommen.
Ah, 1. Januar 75. Ab 1. Januar 75 war galt es.
Ja, guck mal. Da war nichts mit Feiern. Da hieß es mir mal so, das ist beschlossen, jetzt bist du volljährig. Was jetzt? Wie jetzt? Was soll das denn?
Das ist ja auch fies, ne? Da bist du gerade 20 gewesen dann?
Ja.
Und Mama ist fast 20 geworden, also ihr hättet noch ein Jahr gebraucht.
Ja. Und zu der Zeit war eben halt, wenn man 21 wurde, dann gab es immer eine Riesensause, ne?
Mhm, naja. Und das ist ja jetzt, wenn man 18 wird, ist es jetzt auch so.
Und was war da? Nix. Wir waren auf einmal waren wir volljährig.
Speziell für Schleswig-Holstein. Eine Sache noch. 1978. 28. Dezember. Sogenanntes Whiteout. Schneechaos in Schleswig-Holstein.
Stimmt.
Schneekatastrophe könnte man das schon fast sagen. Also wir zusammen hatten da mal eine Doku zugesehen.
Ja.
Wo Menschen wirklich auf offener Straße in ihren Autos stecken geblieben sind.
Ja.
Und es tatsächlich, also 10 Menschenleben gekostet hat. Also es war so, dass die Rettungskräfte kamen natürlich nicht durch. Ich glaube, da war sogar eine Geschichte von einer Frau, die in den Wehen lag im Auto. Mhm. Und die mussten irgendwie sehen, dass die warm bleiben. Und es gab aber gar keine Möglichkeit, die konnten ihr Auto nicht anlassen, weil irgendwann war ja auch das Benzin leer. Und die mussten irgendwie dafür sorgen, dass die Nacht überleben. In diesem Schneechaos, das kann man sich nicht mehr vorstellen, wie viel Schnee das war 1978, sodass Menschen plötzlich auf der Straße eingeschneit waren. Wenn wir von eingeschneit sprechen, dann hat es über Nacht halt geschneit.
Und es war ein bisschen glatt.
Und es ist ein bisschen glatt, genau. Aber so richtig dieses Eingeschneitsein, ich komme hier nicht weg, das höchst selten, wenn überhaupt noch. Ich weiß, dass ich das einmal hatte, als ich hier drüben gewohnt habe. Da habe ich zur Arbeit doppelt so lange gebraucht. Aber ansonsten seitdem.
Ja, das war eine ganz, ganz üble Geschichte. Also das war, was in den 60ern die Flutkatastrophe war, war in den 70ern hier oben die Schneekatastrophe.
Ja. Ja, Flutkatastrophe war ja auch in Hamburg, ne? Das ist ja ganz schön Sünde. Also wenn jemand sich dafür interessieren sollte, es gibt vom NDR, gibt es eine ziemlich gute Dokumentation über dieses Whiteout von 1978. Ich habe jetzt ganz viele Kleinigkeiten angerissen über 70er Jahre in Deutschland, einfach aufgrund der Tatsache, weil es halt so viele Sachen auch wieder gibt und jedes Einzelne eigentlich so fast seine eigene Folge verdient hätte.
Ich hätte allerdings noch eine kleine Anmerkung.
Ja.
Also drei kleine Sachen wären mir noch wichtig.
Mhm.
Zwei Sachen betreffen den Sportbereich. Logischerweise, war klar. 72 ist die beste deutsche Mannschaft aller Zeiten, ist Europameister geworden, das war 72. Und 74 war eben halt die zweite Weltmeisterschaft gewonnen worden. So, das sind die Kleinigkeiten. Eine größere Geschichte, was eigentlich auch eine eigene Folge wert wäre, ist die Geschichte von 1972, die Olympiade, wo es eben halt diese Terroristen gegeben hat, die das Olympische Dorf überfallen haben. Ich meine, das sollte man nicht unterschlagen. Das war eine ganz, ganz große Geschichte, die böse ausgegangen ist.
Unter anderem hat das damit zu tun, dass es in Deutschland ist, weil es waren die Olympischen Spiele in München. Das waren palästinensische Terroristen.
Ja.
Und die haben die israelische Mannschaft überfallen. Wer jetzt im Moment zur jetzigen Zeit in diese Richtung schaut, sieht ja, dass da immer noch Konflikte sind. Dementsprechend sieht man, wie lange die schon anhalten. Und es bei dem Befreiungsversuch sind 17 Menschen verstorben.
Fürstenfeldbruck zum Beispiel war der Befreiungsversuch.
Was heißt es?
Fürstenfeldbruck war die Landefläche, wo die dann, wo das, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo Sicherheitskräfte dann zugegriffen haben.
Gucken, ob ich da noch was zu habe. 11 der 14 israelischen Olympiateilnehmer wurden ermordet.
Naja, wie gesagt, also da muss man sich dann vielleicht mal, wenn es jemanden interessiert, dann mal ein bisschen genauer nachlesen.
Ja,
aber
es ist tatsächlich so, wenn ich, also ich habe jetzt nochmal ganz kurz nachgeguckt, einfach wenn man sich da reinlesen will, das ist, alleine bei Wikipedia ist das ein ganzer Eintrag darüber, wie dieser Ablauf überhaupt gewesen ist, weil das Schritt für Schritt Darstellung ist für mit Ultimaten und weil es eine Geiselnahme halt ist, die viele Todesopfer gefordert hat. Und dass es dann halt auch viele Opfer gegeben hat und viele Folgen auch.
Aber auch da wieder, ne? Die Parallele zur heutigen Zeit.
Naja, wie gesagt, das ist, ja, wenn man überlegt, dass es die 70er Jahre waren und bis heute, man sieht halt, dass es so ein fortlaufender Konflikt ist,
ja,
der eine eigene Bücher und eigene Podcasts eigentlich bedarf.
Verdient hätte, ja, auch verdient hätte eigentlich, ja, ne? Hat die 70er mitgeprägt. Gut, okay.
Okay, ja, das war mein Mini-Schnelldurchlauf-Überblick, der ein bisschen durcheinander war, hatte ich den Eindruck.
Findest du?
Mhm.
Okay.
Ja.
Bier ist auch schon wieder leer. Und das neue Jahr, wollen wir mal sehen, wo uns das hinbringt, ne?
Ja, auf jeden Fall in weitere Folgen, hoffe ich. Erstmal hoffe ich, dass ihr alle die Feiertage gut überstanden habt und dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Möchtest du noch was hinzufügen?
Ich wünsche allen Gesundheit, Zufriedenheit und uns allen, dass es endlich mal wieder ein bisschen friedlicher zugeht.
Das wäre schön. In diesem Sinne hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Jupp.
Bei der Burgermeistertit.
Lasst es euch gut gehen.
Arbeit gut. Adios, amigos.
Und tschüss.